Herzlich willkommen zurück, ihr Lieben, zu einer neuen Folge Artist On Air. Wie baut man in wenigen Jahren ein SaaS-Unternehmen von 0 auf über 20 Millionen ERA und verkauft es dann erfolgreich an IBM? Darüber spreche ich heute mit Mirko Novakovic, Ex-Founder von Instana und aktueller CEO und Founder von Dash Zero. Wir tauchen super tief ein in das Thema Enterprise Sales, von der grundlegenden Go-to-Market-Strategie über Hiring, Teamaufbau bis hin zu Best Practices im Customer Success. Und Mirko verrät uns richtig viele Insights, unter anderem, warum ihn ein schneller, fast vernachlässigbarer 8.000-Euro-Deal mit einem Riesen-Account wie Disney wertvoller war als siebenstellige Vertragsvolumina, warum er anders als oftmals empfohlen direkt einen sehr erfahrenen und auch vergleichsweise teuren Sales-Leader eingestellt hat und wie man aus einem fünfstelligen Vertrag über Expansion ein Multimillionen-Dollar-Contract macht. Wenn ihr wissen wollt, wie skalierbare Enterprise Sales wirklich funktioniert, dann ist diese Folge ein absolutes Muss und es sei so viel verraten. Die Zeit hat uns heute nicht annähernd gereicht, sodass wir erstmals bei Artist On Air uns entschieden haben, eine zweite Folge direkt aufzunehmen. Diese gibt es diese Woche am Freitag, aber jetzt erstmal rein in Part 1 mit Mirko Novakovic und mit mir, Julius Göllner. Viel Spaß!
Artist On Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst.
Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zurück zu Artist On Air. Ich freue mich, euch wieder hier dabei zu haben und habe heute einen besonderen Gast. Mirko, guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Hallo.
Wir haben gerade über Restaurants gesprochen, darum geht es heute nicht. Wir werden tief einsteigen in Enterprise Sales, aber bevor wir das machen, sag uns kurz, was ist dein aktuelles Fokusprojekt? Es gibt, wenn man bei dir auf LinkedIn schaut, sehr viele unterschiedliich, aber erzähl uns ein bisschen über Dash Zero. Freue mich, dass du heute da bist.
Ja, ich freue mich auch. Ja, aktuell bin ich Co-Founder und CEO bei Dash Zero. Wir machen Open Telemetry Native Observability. Das ist natürlich sehr technisch und spricht natürlich eine Community von Plattform-Engineers und Developern an. Was wir machen, wir überwachen Anwendungssysteme. Also dort gibt es sogenannte Telemetriedaten. Das können Metriken sein, so wie die CPU-Auslastung eines Servers. Das können sogenannte Traces sein, die eben gucken, wie die Anwendungen intern ablaufen. Und das können Logs sein. Das sind im Grunde textbasierte, semi-strukturierte Daten, wo der Entwickler im Grunde was auf die Konsole oder einen Logfile schreibt.
Ist sicher ein Thema, was jetzt nicht sofort greifbar ist für jeden. Woher kommt deine Leidenschaft für dieses sehr technologische Thema?
Ich habe tatsächlich Ende der 90er habe ich mein Studium beendet, bin dann bei IBM eingestiegen. Das war so der erste große E-Commerce-Hype. Ne? Da sind große Plattformen gebaut worden. Ich bin in Projekten gewesen wie T-Online IPO mit der Dresdner Bank, da haben wir ein Portal gebaut, ein Online-Portal. Und wenn man solche Portale baut im Internet, damals wie heute, dann geht es darum, eben festzustellen, wie die Experience für den User ist. Ist das schnell, ist das langsam, kriegt der Fehler, funktioniert das vielleicht in einem Browser nicht oder heute auf irgendeinem Mobiltelefon? Und genau diese Punkte sozusagen zu sehen und dann auch rauszufinden, warum zum Beispiel ein Nutzer 20 Sekunden gewartet hat, bis sich angemeldet hat. Das ist genau das, wo wir helfen dem Entwickler. Wir geben sozusagen in live, in Produktion Informationen über die Anwendung, mit denen man dann Probleme schnell lösen kann.
Ich vermute,
so bin ich da reingekommen. Ja, also einfach, weil ich selber die Probleme fabriziert habe und dann gucken musste, wie löse ich die. Und damals gab es dann die ersten Produkte, Wiley Introscope hieß damals eins, Ende der 90er. Und seitdem bin ich eigentlich immer dabei geblieben und habe fast 15 Jahre lang mit großen Vendoren zusammengearbeitet, AppDynamics, Dynatrace, und habe dann 2015 die Instana gegründet, mein erstes Observability-Unternehmen, das wir 2020 an IBM verkauft haben und jetzt eben mit Dash Zero wieder mit einem neuen Open-Source, eher standardbasierten Ansatz gehen wir daran und ja, macht Spaß. Ist einfach meine Leidenschaft.
Ich glaube, der Exit an IBM, einer der beeindruckendsten, den wir hier im Ökosystem in den letzten Jahren gesehen haben, sprechen wir gleich noch zu. Mirko, vielleicht noch einmal kurz zum Verständnis des Mehrwertes eures Produkts bei Dash Zero. Ich vermute, wenn man euch nicht nutzt oder ein vergleichbares Produkt, war früher der Case, dass ein Entwickler selber irgendwelche Logfiles geschrieben hat, irgendwelche Queries, um bestimmte Tatbestände zu überwachen, um bestimmte Alerts zu sehen. Ich vermute mal, das war so ein bisschen der Status Quo, das Excel-Universum, wie wir jetzt bei anderen Lösungen sagen würden, oder?
Genau, also man muss auch sagen, dass sich das in den letzten 20 Jahren natürlich stark geändert hat. Als ich angefangen habe, gehen wir mal wieder zurück, 1999, 2000, da waren Applikationen Monolithen. Das heißt, man hatte große Server, solche Unix-Maschinen, dort wurde das deployed und dann war das natürlich ein Stück einfacher zu analysieren, weil du hattest eine Box, du konntest das in ein Logfile schreiben. Heute sieht die Welt anders aus. Du hast Multi-Cloud-Environments, du bist in verschiedenen Regionen, in USA, in Europa, in Asien, du hast sogenannte Microservices, gegebenenfalls hunderte von Komponenten, die miteinander zusammenarbeiten, um so ein Login zu machen. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wenn ich jetzt 100 oder 200 Logfiles habe, auf 100, 200 verschiedenen Maschinen, die Daten zusammenzubringen, ist viel schwieriger, als wenn ich alles in einem Logfile hatte. Ne? Das heißt, heute ist es nochmal eigentlich so komplex geworden, dass ich das manuell ohne Tools eigentlich gar nicht mehr kann. Ne? Heute brauche ich eigentlich in irgendeiner Form eine Tool-Unterstützung, um die Daten zusammenzubringen, zu analysieren und die Nadel im Heuhaufen zu finden.
Jetzt hast du gesagt, Dash Zero ist das neue Projekt und es hat einen Open-Source-Ansatz. Mhm. Open-Source klingt jetzt erstmal so nach Micro-SMB, SMB-User. Wir sprechen heute über Enterprise-Sales. Was sind denn eure ICPs mit Dash Zero? Für wen ist das relevant?
Also vielleicht wichtig zu verstehen, der Open-Source-Ansatz ist auf der Datenseite. Also es ist ein Projekt, das nicht von uns getrieben wird, sondern es ist ein Community-Projekt. Da sind große Cloud-Vendoren, große Hersteller bei. Das heißt, OpenTelemetry ist Teil der CNCF, also der Cloud Native Foundation. Ähnlich wie, es ist unterhalb der Linux Foundation, das heißt, das ist ähnlich wie Linux, also schon sehr enterprisey auch, ne? Ja. Also eher auch für Enterprise-Unternehmen, die sagen, ich möchte auf einen Standard setzen, hat was mit Security zu tun, hat was mit Login zu tun, ähnlich wie wenn du dich entscheidest, ich nehme Linux, ne? Also das ist sozusagen die Seite, die diesen OpenTelemetry-Part abdeckt, während wir uns heute vom ICP eher auf SMBs konzentrieren. Der Grund dafür ist aber auch, dass ich bin ja jetzt nicht in einem Blue Ocean, sondern im Red Ocean Markt. Also mein Markt ist nicht so, dass ich sagen kann, hey, wir haben hier was ganz Neues, sondern es gibt dort riesige Vendoren. Datadog ist eigentlich der größte mit fast 3 Milliarden Umsatz, 50 Milliarden Bewertung. Da kann man jetzt nicht einfach als Startup reingehen und sagen, ich gehe head to head gegen Datadog. Also kann man, aber es wird schwer. Ja. was man aber sieht, ist, dass natürlich, das ist so eine natürliche Evolution, dass alle großen Vendoren irgendwann sehr enterprisey werden. Ne? Wenn du 3 Milliarden ARA hast, da können wir ja später drüber reden, dann wächst du nicht mit 30%, was 600 Millionen sind, indem du kleine $5,000-Deals machst, sondern du brauchst eben die 10 Millionen, 20 Millionen, 30 Millionen Dollar-Deals, vielleicht auch nur die 1-Million-Dollar-Deals, aber in der Region muss das sein. Und dann entwickelt sich natürlich auch dein Produkt, dein Go-to-Market-Modell in diese Richtung, was dazu führt, dass die kleineren Kunden nicht mehr so im Fokus stehen. Ist ja auch natürlich, wenn ich 3 Milliarden Umsatz mache und da ruft einer an und sagt, ich will für $2,000 was kaufen, kannst du da nicht deine Sales-Maschine draufwerfen, weil das ist einfach viel zu teuer und du würdest natürlich damit riskieren, dann einen Million-Dollar-Deal nicht zu machen. Und genau da stoßen wir rein. Wir haben einen Product-Led-Growth-Ansatz. Du kannst dich registrieren, du kannst mit der Kreditkarte zahlen, du musst gar nicht mit uns sprechen, wenn du nicht willst, kannst aber. Wir supporten dich auch wenn du nur $500 zahlst. Und das ist im Grunde unser Ansatz, in den Markt jetzt einzutreten.
Jetzt habe ich das Glück, dass du neben dem Product-Led-Growth-Ansatz und kleineren ICPs jetzt bei Dash Zero die Reise im Enterprise-Bereich schon mal extrem erfolgreich hinter dich gebracht hast. Und da würde ich gerne mit dir heute sprechen und viele Insights unseren ZuhörerInnen geben, wie baue ich denn wirklich eine starke Go-to-Market-Engine im Enterprise-Bereich auf. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich mal ein Stück zurückgehen zu Instana und da vielleicht mal ganz an den Anfang. Was war die Idee damals, die du hattest und was waren die ICPs oder die wirklich ganz, ganz Early-Stage-Gedanken, die du bei Gründung von Instana hattest?
Genau, wir haben Instana damals gestartet, weil es eben diesen Shift gab in Richtung Microservices. Das war 2014, 2015. Es gab dann eine Technologie, die hieß Docker, was im Grunde sozusagen die Plattform auch war, um Microservices in Produktion zu deployen, statt auf großen Servern in kleinen Containern. Und dann kamen die Orchestrierungstools, also die Management-Plattform für Container auf, wie Kubernetes und Mesos. Mesos damals auch von zwei Deutschen gegründet, Flo Leibert und der Tobi, die das gut gemacht haben. Und Kubernetes kam aus Google heraus, die sowas schon intern hatten und dann als Open Source auch unter CNCF, ähnlich wie OpenTelemetry, eben bereitgestellt haben. Und wir waren damals das APM für Microservices, APM für Kubernetes. APM steht für Application Performance Management, was jetzt später dann auch mit anderen Kategorien zusammengemerged ist und heute Observability heißt. Aber so sind wir gestartet.
Und also klingt erstmal nach einer gewissen Komplexität aufgrund der Vielzahl von Microservices, die du erwähnt hast, Mirko. Jetzt startet man ja nicht direkt mit einem Enterprise-Ready-Produkt. Das heißt, hattet ihr damals auch einen ähnlichen Go-to-Market-Ansatz, dass ihr kleinen, mittleren ICPs angefangen habt, aber schon von Anfang an mit dem Ziel, auf die großen zu gehen? Oder wie habt ihr euch damals initial aufgestellt?
Na, wir sind damals tatsächlich direkt Enterprise gewesen. Also okay. Auch meine Historie war eigentlich, ich hatte ja vorher ein Beratungshaus mit der Cozentric. Dort haben wir immer Individualsoftware entwickelt. Individualsoftware ist per se erstmal Enterprise-y, ne? Große Banken, ja. Versicherungen. Das heißt, mein ganzes Netzwerk war eher Enterprise-y. Und natürlich basiert dann auch so ein Startup darauf, dass du irgendwie Family and Friends erstmal akquirierst. Und das waren Enterprise-Kunden. Das heißt, unsere ersten Kunden waren alle größere deutsche Enterprise-Kunden. Ja, also Automobilhersteller, im Food-Bereich etc.
Jetzt hattest du natürlich das Glück, Mirko, dass ihr damals aufgrund des Beratungshauses, des Entwicklungshauses natürlich schon ein gewisses Netzwerk wahrscheinlich zu diesen Kunden hattet. Nichtsdestotrotz vielleicht die Frage, wie viel Zeit habt ihr euch genommen, um so ein MVP für das Produkt erstmal zu bauen, um damit rauszugehen? Oder war das wirklich so, okay, start mit minimaler Funktionalität und gehen direkt in den Kundenaustausch, um den Value zu überprüfen? Wie seid ihr rangegangen?
Also da muss man vielleicht auch sagen, dass ich kein großer Believer dieses MVP-Ansatzes bin. Ja, mhm. Also ich glaube, dass in der Theorie klingt das immer sehr schön. Ja, und ich habe auch Lean Startup gelesen und ich finde das total super, ne, sich vielleicht erstmal ein paar Papierprototypen zusammenzuknoten. Aber ich glaube, in der Praxis, wenn man vor allen Dingen mit Enterprise-Kunden redet, dann wird man feststellen, dass die zwar von sich behaupten würden, dass sie sehr innovativ und auch gerne mit Startups zusammenarbeiten, aber dann in der Realität relativ stabile, funktionierende Produkte haben wollen, die Relativ. Auch Enterprise-Funktionen haben, wie Anbindung an ihre User-Managements, damit sie nicht alles neu pflegen müssen, wenn du ein paar tausend User hast, ne? Und das sind einfach Features, die du in einem MVP nicht hast. Das heißt, wir haben uns damals fast anderthalb Jahre gegeben, das erste Produkt an den Markt zu bringen. Also wir sind Anfang 2015 gestartet und haben im Oktober 2016 waren wir im Grunde GA mit immer noch einem Art MVP, aber natürlich ein anderthalb Jahre funktionierendes Produkt, was man auch verkaufen kann.
Wurdet ihr damals direkt über Venture Capital finanziert oder hast du sozusagen aus den anderen Unternehmungen, die du damals hattest und wahrscheinlich guten Cashflows, die daraus resultierten, das erstmal selber finanziert bis zu einer gewissen ja. Produktreife?
Ja, also meine erste Firma Cozentric hat die ersten 2 Millionen gegeben, hat praktisch, was man heute irgendwie Pre-Seed oder so nennen würde, gemacht. Das hat aber natürlich, wir waren ein relativ großes Team, also ich weiß nicht mehr, vielleicht in den ersten anderthalb Jahren so 10, 15 Leute, da kommt man nicht so weit mit 2 Millionen. Das heißt, ich musste relativ zeitnah, damals eine Series A nannte sich das Raisen, also ich wollte 5 Millionen raisen und das habe ich dann in Anfang 2016 habe ich dann die 5 Millionen von Target Partners in München geraced. Ja. War ein leidvoller Prozess, ja.
Ging nicht leicht über die Hand, trotzdem die Zeiten anders, kann ich mir sehr gut vorstellen. Lass uns mal über den ersten Kunden sprechen. Enterprise Sales, ich habe gerade die Hypothese angestellt, du hattest wahrscheinlich ein gewisses Netzwerk, was dir geholfen hat. Aber wie hast du die ersten 1 bis 3 Kunden ganz konkret damals für dich gewinnen können?
Im Grunde ganz klassisch, ne? Angerufen, Termin gemacht, Präsentation gebaut mit unserem Sales Pitch, den Leuten vorgestellt. Ich weiß noch, damals kann ich glaube ich nennen, die sind dann auch keinen, das waren so die Designkunden, aber mit denen, die ersten, mit denen wir gearbeitet haben, waren sowas wie Autoscout und Immobilien-Scout, damals die Scout-Gruppe. Wir haben mit DriveNow, die gibt's gar nicht mehr, die sind dann fusioniert, aber DriveNow war eben damals, ich glaube, Tochter von BMW, die so Mietautos angeboten haben. Wir haben mit Sixt, die sind heute, glaube ich, noch Instana-Kunde, der Bojan, der da jetzt CTO ist. Das waren so die eine Rewe hier in Köln. Das waren so unsere ersten Enterprise-Kunden, mit denen ich gesprochen habe, wo wir so auf CTO, CIO-Level reingepitcht sind und gesagt haben, hey, ihr werdet in Richtung Microservices gehen, habt ihr Kubernetes und Docker, und die hatten alle erste Versuche, Rewe zum Beispiel im Bereich Rewe Digital. Und dann haben wir gesagt, das sind ganz andere Anforderungen. Also wir haben praktisch mit dem Problem angefangen, haben das erklärt, haben gesagt, guck mal, so sieht unsere Lösung aus, wollt ihr das mit uns verproben? Das ist im Grunde der Pitch gewesen.
Jetzt haben wir gegebenenfalls einige ZuhörerInnen hier den Gedanken, ja gut, der Mirko hatte das damals einfach, der kannte die schon alle auf CTO, CPO-Level. War dem so? Waren das sozusagen existierende Kontakte, Mirko, die auch schon Vertrauen zu dir hatten oder euch aufgrund der vorangegangenen Arbeit? Und wenn ja, was wäre eine Alternative für FounderInnen, die ein Enterprise-Produkt bauen, 1,5 Jahre Produkt gebaut haben, haben das ready und wollen jetzt aber ohne dieses Netzwerk und ohne diesen Trust vielleicht an diese Accounts gehen?
Ja, ihr Lieben, ihr habt es gehört. So ein rasantes Wachstum, wie Mirko hingelegt hat, das erfordert natürlich auch ein bisschen Kapital. Und daher an dieser Stelle ein wichtiger Hinweis an unseren starken Partner Float. Es gibt Momente im Leben, da trifft man auf jemanden und es macht einfach sofort Klick. Genau das ist passiert, als wir Janis und Cedric im Jahr 2022 bei einem Kitesurfing-Event kennenlernen durften im Founders Kite Camp. Seitdem ist Float ein unglaublich starker Partner für Artnest und die gesamte Community. Float ist ein entscheidender Faktor für die Finanzierung von SaaS-Unternehmen. Ganz gleich, ob ihr euren Cash-Runway verlängern oder in Wachstum investieren möchtet, Float bietet flexible Finanzierungsoptionen für all eure Bedürfnisse. Float ist vor allem unkompliziert, das Onboarding ist super einfach und ihr bekommt Zugang zu einer Kreditlinie, die ihr ganz nach eurem eigenen Bedarf nutzen könnt. Ihr zahlt nur für das, was ihr auch tatsächlich in Anspruch nehmt, equity-free, sodass keine zusätzlichen Kosten auf euch zukommen. Außerdem macht Float eure Finanzierung zu einem absolut persönlichen Erlebnis. Ihr sprecht mit echten Menschen, die zudem auch noch wirklich cool sind, die euch zuhören und individuell auf euch eingehen können, nicht mit automatisierten Systemen oder irgendwelchen Bots. Wenn ihr also auf der Suche nach einem Finanzierungspartner seid, der eure Bedürfnisse versteht, dann trefft ihr Janis, Cedric und das Team bei vielen von unseren Veranstaltungen, sei es bei Artist on Tour oder natürlich auf dem Summit im Oktober. Oder ihr schreibt einfach Janis direkt eine E-Mail an janis@gofloat.io. Besucht auch gerne sonst mal die gofloat.io Website und probiert dort einen Rechner aus, um eure Optionen durchzuspielen. Viel Erfolg bei der Finanzierung, viel Spaß bei den Gesprächen und hier geht's weiter mit dem Pod.
Also es war teils, teils. Ne? Auch waren übrigens nicht alles meine. Ich hatte ja auch ein Founding-Team, ne? Die auch Kontakte hatten, auch in den USA. Wir hatten ja einen Founder, der Pete in USA, der auch Kontakte hatte zu Netflix, zu Edmunds.com, zu ein paar amerikanischen Unternehmen. Also natürlich waren, ich würde schon sagen, 80% irgendwie aus meinem Netzwerk und aus dem Netzwerk der Founder. Und ansonsten haben wir auch relativ viel kalt angeschrieben. Also das mache ich heute auch noch. Also mein Trick hier, ich nenne das jetzt mal Trick, der ist jetzt kein weltbewegender Trick, aber ist immer, wenn man als Founder anschreibt und sagt, hallo, ich gründe hier gerade was, habe das und das Thema, ich sehe, du bist dann totaler Experte, also ein bisschen schmeicheln, ne? Hättest du vielleicht mal 30 Minuten, um mir sozusagen dein Feedback zu dem Thema zu geben und ich zeig dir mal, was wir haben. Also gar nicht so salish reingehen, sondern sagen, hey, ich bin hier ein Founder, ich brauche Hilfe, bist du bereit, mir irgendwie zu helfen? Und dann habe ich schon, also ich nutze heute ein Automatisierungstool für LinkedIn, das heißt Drippify, mit dem ich auch hunderte von Leuten dann so adressieren kann und ich habe Rücklaufquoten von 50-60%.
Immer noch mit dem gleichen Approach, es ist lustig, dass du das sagst, weil wir spinnen auch hier und da mal sozusagen eine neue Idee raus und wir machen es genau so, gar nicht auch wirklich mit einem Sales-Approach am Anfang, sondern einfach um wirklich valuable Feedback zu bekommen zu, wie viel Wertschöpfung können wir überhaupt liefern mit der Idee, die wir haben. Aber natürlich ergeben sich aus diesem Ansatz dann auch ganz spannende erste Kundengespräche und ein Pilotprojekt daraus. Ja?
Und auch, um ganz offen zu sein, es ist ja auch gar nicht so salish gedacht.
Genau.
Ich bin auch happy, also ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang bist du als Founder ja auch happy, wenn du einfach das Feedback bekommst. Ich kann mich erinnern, mit Instana habe ich damals mit einem von Expedia gesprochen, der uns super Feedback gegeben hat, wie die das machen. Also es geht nicht immer darum, was zu verkaufen. Es geht auch darum, einfach ins Gespräch zu kommen, das Problem besser zu verstehen, ob Kunden das Problem haben. Also es ist wirklich eine Frage nach Feedback. Ja. Wenn man dann aber natürlich auf einmal im Gespräch merkt, hey, die haben genau das Problem, die haben noch keine Lösung. Und dann ist das irgendwie ganz natürlich, dass man auch beidseitig sagt, hey, ja klar, wir geben dem mal einen Test und gucken uns das mal an, was ihr da baut.
Ja, absolut. was meiner Erfahrung nach auch super wertvoll ist, ist einfach auch Feedback zum Messaging, ja. Also manchmal hat man als Founderin auch so ein bisschen das eigene Produkt so im Kopf und erklärt es dann vielleicht in gewisser Art und Weise und mit Worten und dann kommen über diese Gespräche raus, ich habe es gar nicht verstanden, was du genau von mir willst. Und dann kann man Messaging ebenfalls anpassen. Also kann ich auch nur empfehlen, super wertvoll diese Herangehensweise. Aber ich habe verstanden, sozusagen die ersten Kunden, 3-4 Kunden habt ihr darüber gewonnen, Mirko. Wie lange hast du dann fortfolgend weiter Sales sozusagen als Founder getrieben und wie habt ihr die ersten Strukturen dann gebaut? Wie habt ihr gegebenenfalls sozusagen diesen Ansatz systematisiert?
Ja, also ich habe das ein paar Monate selber gemacht. Ich weiß das gar nicht mehr genau im Kopf. Und habe dann, als wir GA waren, habe ich damals den Jens Steinbaum, den kannte ich schon, der ist bei uns dann VP EMEA geworden, habe ich eingestellt. Mit dem hatte ich vorher schon zusammengearbeitet, also den kannte ich über 10 Jahre. Der war bei Cozentic und zu dem Zeitpunkt war der noch bei Dynatrace und hatte das Unternehmen gerade verlassen. Und manchmal sind das ja so Opportunitäten, die auch entstehen, ne? Dass er geschrieben hat, hey, ich bin bei Dynatrace weg. Ihr macht da was Neues, habe ich gesagt, ja klar, wir machen was Neues, Jens, bist dabei. Ne? Und dann habe ich damals Jens Steinborn eingestellt und der hat dann den Vertrieb in Europa und Deutschland dann angefangen aufzubauen, Ende 2016. Ne? Da waren wir dann vielleicht bei, weiß ich nicht, paar hunderttausend ERA.
Da gibt es ja sehr unterschiedliche Ansätze, Mirko, inwiefern man den ersten Hire ins Team holen. Da gibt es, glaube ich, der Josh von Point9 sagt, okay, hol dir als erstes sozusagen einen Founding SDR, der nennt es, glaube ich, Sales Pioneer, ja, lass den irgendwie an der Founder-Seite die SDR-Strukturen aufbauen und entwickel den weiter. Jetzt hatte ich dich verstanden, du hast jemanden geholt, der eher sehr seniorig war und dann wirklich neben dir das Sales-Team aufgebaut hat. Kannst du uns ein bisschen teilhaben lassen an deinen Gedanken und Überlegungen damals und auch dieses wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt Investment, ja, weil das natürlich ein anderes Price-Tag auch ist.
Ja, ich habe gestern mit einem Founder auch lange gesprochen, wo ich investiert bin, die auch Enterprise sind. Und da habe ich gesagt, dass man, deswegen rudere ich jetzt ein Stück zurück und versuche mal was zu erklären, dass man auch so ein bisschen verstehen muss, was man selber als Founder möchte und wie aggressiv man wachsen möchte. Das ist entscheidend, ab welchem Punkt. Also ich kann sagen, ich glaube, es gibt da kein richtig und falsch. Man kann diesen sehr hands-on, eher SDR-artigen, warum ist das gut? Weil das sind Leute, die noch bereit sind, Pipeline zu generieren. Ne? Also genau. Wenn du keine Pipeline hast, dann brauchst du jemanden, der noch bereit ist, das Telefon in die Hand zu nehmen und 100 Telefonate am Tag zu führen. Ein super erfahrener Account Executive, der top ist, der hat da keinen Bock drauf. Ne? So, das muss man einfach sagen. Der kostet auch, weiß ich nicht, 250.000 im Jahr. Da willst du auch nicht, dass der telefoniert. Ne? Also, sondern der soll Deals machen. Ne? Und das, dann ist das natürlich bis guten Hands-on-Menschen einzustellen. Aber mal eine andere Perspektive, wie ich das mit einem Starner gemacht habe, ich kann auch gleich sagen, ich habe auch relativ schnell dann den CRO in den USA geheirat, ist, wenn du einen guten Sales-Leader hirest, dann bringt der ja ein paar Assets mit. Der bringt einen Sales-Prozess mit, der hoffentlich funktioniert und etabliert ist, ne? Und da gehört alles Mögliche dazu, ne? Dann die Tools, Forecasting, wie ich Qualification mache und so weiter. Der hat eine Methodik, ne? Ob das jetzt Medic ist oder irgendwas, aber der hat auf jeden Fall eine Methodik, die er aus dem FF beherrscht, seit Jahren macht und auch implementieren wird. Und er hat eine Vorstellung, was für Leute er haben möchte. Und in der Regel, für mich ist das auch, wenn ich einen Sales-Leader hire, so ein bisschen eine Validation, auch Qualification für ihn, muss er ein Team mitbringen. Ja wenn er ein gutes People, ne? Ja, richtig. Absolut. Und vor allen Dingen, weil du dann gutes Geld machen kannst. Gute Sales Leader sorgen dafür, dass sie erfolgreich sind und dann können gute Sales auch gutes Geld machen, deswegen folgen sie ihm. Ne? Das ist trivial eigentlich. Ne? Und das bedeutet aber auch, wenn du jetzt, ich sag mal, vorhast, schnell zu wachsen und du weißt, ich will in 6-12 Monaten meinen ersten Director VP Sales hiren, und du hirest jetzt auf dem Weg 2-3 dieser hemdsärmeligen SDR-artigen Leute und dann kommt ein neuer VP rein und wir können gleich über so ein paar Zahlen reden, wie lange dauert das, einen Enterprise-Sales produktiv zu bekommen etc. Und ein Jahr später hirest du einen VP-Sales, dann gibt es eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass er erstmal die 3, die du gehirt hast, rausschmeißt, weil die nicht in sein Profil passen, weil die Methodik nicht kennen, weil er seine eigenen Leute mitbringt und du gar nicht so viele Leute heiraten kannst. Und dann hast du eigentlich die Zeit rausgeschmissen. Und deswegen sage ich, wenn du aggressiv wachsen willst und weißt, dass du das vorhast, dann würde ich den VP Sales zuerst heiraten.
Sehr spannende These, Hugo. Ich versuche da mal ein bisschen gegenzutreten. Das Hiring von dem ersten Sales Leader, verstehe komplett deinen Ansatz, kommt ja dann aber auch mit einem extremen Risiko. Das heißt sozusagen, meine Hiring-Entscheidung, die ich treffe, die muss so fundiert sein, dass ich ein sehr, sehr hohes Vertrauen in die Kompetenzen, Methodiken und auch sozusagen den Wert dieser Person habe. Wie kann ich das sicherstellen, dass ich dieses Risiko oder diese Wette eingehe? Wie gut bekannt wart ihr euch damals? Wieso hattest du so einen großen Trust in diesen ersten Hire? Und wie kann ich vielleicht, wenn ich jemand bin, der noch nicht ein großes Netzwerk hat, was sind wichtige Faktoren, die ich da unbedingt berücksichtigen muss, wenn ich aggressiv wachsen will und die gleiche Entscheidung treffen würde?
Aber vielleicht mal vorneweg, das Risiko besteht ja immer.
Ja.
Ja, also das ist jetzt nicht größer oder kleiner, ob du den zuerst oder nach den drei SDRs hirest. Das Risiko, dass du den falschen VP Sales hirest, das ist immer da und das ist auch hoch.
Ja.
Ja, das muss man einfach auch mal so klar sagen. Und es ist auch sehr schwer aus meiner Erfahrung. Die Leute fragen immer, kannst du mir helfen bei Interviews? Fakt ist, wenn einer schon mal VP Sales war, Sales sind in der Regel sehr gut, sich selber zu verkaufen. Die geben dir auch die richtigen Referenzen und so weiter. Es ist extrem schwer, den richtigen zu finden. Ja.
Ja.
Und ich habe die besten Interviewprozesse gesehen und das hat zu fatalen Entscheidungen geführt. Und ich habe Leute gesehen, die nur ein Interview geführt haben und den richtigen geheiert haben. Also ich glaube, es gibt da keine Wissenschaft, wie man den richtigen VP Sales. Ich hatte jetzt das Glück, dass ich den Jens schon damals schon 10 Jahre kannte und mit ihm schon zusammengearbeitet habe. Das heißt, ich wusste, dass wir menschlich zusammenpassen, wir sind eigentlich befreundet und dass er inhaltlich genau der Richtige ist und dass das passt. Und dann auch mein CRO, den Frank Swain, das war ein absoluter No-Brainer. Frank hat vorher Splunk von 0 auf 20 Millionen ARR gebracht. Splunk ist dann an die Börse gegangen und vor kurzem für über 20 Milliarden an Cisco verkauft worden. Der hat AppDynamics gemacht von 0 auf 20 Millionen und die sind danach für 3,7 Milliarden an Cisco auch verkauft worden. Und der hatte also einfach einen Track Record. Ich kannte ihn persönlich. Er war im Silicon Valley. Eigentlich dort auch eine Legende gewesen in dem Bereich. Das war ein No-Brainer. Der war verfügbar. Deswegen habe ich auch den Trigger gezogen und gesagt, okay, ich hire ihn. Ne? Und der hat dann natürlich eine ganze Menge Leute auch mitgebracht. Ne? Also in allen Bereichen.
Um das vielleicht zeitlich einzuordnen, wann war das sozusagen, wie viel später war das, nachdem du den VP Sales geholt hast? Wann hast du Frank geholt als CIO und wo stand die Firma da?
Ja, 1. Januar 2017 ist er gestartet. Also 3 Monate nach GA, da waren wir vielleicht bei 600.000 ARR.
Und wenn du über GA sprichst, vielleicht nur für alle, die zuhören, um das zu
klarifizieren? GA ist im Grunde, wenn das Produkt verfügbar ist zum Kauf.
Ja. Okay. Also auch relativ sehr, sehr zeitnah. Jetzt hast du schon gesprochen, Legende im Silicon Valley, den Track Record, den überzeugt man wahrscheinlich auch nicht mit einem Fingerschnips, sondern das ist sicherlich ein langer Prozess. Hol uns doch einmal ab oder gib uns mal ein paar Einblicke. Wie hast du so jemanden für euch gewinnen können in so einer frühen Phase?
Also ich bin schon noch vielleicht bin ich da auch ein bisschen klassisch aufgestellt, aber ich bin schon jemand, der dann sehr menschlich, ich habe den erstmal angerufen. Mhm. Ich habe gesagt, hey Frank, ich suche jemanden. Ich habe gehört, du bist verfügbar. Also das kam dann über das Netzwerk, ich wusste, okay, der ist bei der alten Firma weg und sucht jetzt was. Habe ihm erklärt, was wir machen, habe ihm erstmal vom Produkt begeistert. Das ist ja so ein bisschen das, was man als CEO können muss. Ne? Man muss seine Firma verkaufen und die Leute davon begeistern können. Habe versucht, ihn zu begeistern und habe gesagt, kannst du dir das vorstellen? Als er ja gesagt hat, habe ich gesagt, okay, ich steige morgen Flieger, fliege nach San Francisco.
Ne? Von
morgen
hier?
Abend gehen wir, von
du
hier.
Warst du warst in Deutschland oder du warst in den USA?
Nee, ich war in Deutschland. Ich habe mich dann am nächsten Tag in den Flieger gesetzt. Für mich ist das so eine wichtige Entscheidung und dann ist für mich auch dieses Closing. Ne? Ich musste ihn jetzt, der war angefixt, habe ich gesagt, morgen, ich kannte ihn schon, wir hatten immer ein Steak-Restaurant, Bob's Steakhouse in San Francisco. Ich habe gesagt, ich reserviere einen Tisch im Bob's, morgen Abend im Bob's. Und so war's. Wir sind in das Restaurant gegangen und haben uns danach die Hand gegeben und die Sache war gegessen. Also so ist es gelaufen.
Klingt nach einer verrückten Story, aber ist natürlich ein extremes Zeichen deiner Wertschätzung und ist wahrscheinlich bei ihm auch genauso aufgenommen worden und angekommen, oder? Also, dass jemand den Aufwand macht für einen Hire, wird ich vermute, ihm auch jetzt nicht so oft im Leben passiert sein. Hast du sicherlich auch mit also in vollem Bewusstsein gemacht und gesagt, okay, wenn ich solche Leute haben will, dann muss ich auch die extra Meile gehen.
Auf jeden Fall. Ich sehe das übrigens gar nicht so als, also erstens glaube ich, dass man das machen muss bei solchen Positionen. Ne? Das ist ja jetzt nicht irgendwie, also den CRO, der dich, weiß ich nicht, 500.000, 600.000 Dollar im Jahr kostet und dem du vertrauen musst, dass er deine Firma von, ich sage jetzt mal, fast null auf 20 Millionen bringt, was Frank gemacht hat. Übrigens können wir gleich später reden, was er dann auch abgeliefert hat. Aber das ist jemand, die ist so wichtig, die Position für das Unternehmen, für alles. Da ist es ja kein Aufwand, die 1.000 Dollar Flug zu investieren.
Ja.
Und ich sehe das immer, fliegen, ich kann da gut arbeiten, ne? Also setze ich mich in den Flieger, fliege rüber, arbeite da im Flieger, dann gehe ich Abendessen und fliege am nächsten Tag wieder zurück. Ne? Also es ist jetzt nicht so, das klingt vielleicht jetzt viel, aber ich finde es gar nicht so.
Ich glaube, aus einer Kack-LTV-Perspektive eine extrem geniale Entscheidung, ehrlich gesagt.
Auf jeden Fall. Ja, ja, ja.
Die 1.000 Euro waren, glaube ich, gut investiertes Geld und deine zeitlichen Stunden. Ja? Also Respekt, finde ich super spannend. Aber ja, lass uns doch... ich glaube, vielleicht, es gab ja nur, wie ich verstanden, einen kleinen Zeitraum, wo VP bis CIO tätig war. Vielleicht gab es da bestimmte Themen, die er da aufgesetzt hat. Aber ich glaube, wenn ich dich richtig verstanden habe, mit Frank Hamm ging es dann richtig los. Als CIO habt ihr wirklich Systematik aufgebaut, Methodologie und habt von 500 auf 20 Millionen skaliert. Da würde mich und wahrscheinlich alle Zuhörenden natürlich interessieren, okay, worauf muss ich denn jetzt achten? Vielleicht einmal kurz zur Einordnung. Wie lang waren denn ungefähr eure Sales-Zyklen damals? Was waren ACVs, wenn du so zwei, drei Orientierungspunkte geben kannst, über was wir überhaupt sprechen, weil Enterprise natürlich auch von bis endless. Das wäre, glaube ich, sehr hilfreich.
Ja, ich kann das jetzt in den ersten Jahren, kann ich dir das gar nicht genau sagen. Wir waren da natürlich, also vielleicht auch da mal ein Punkt zu, wir haben ja im Vorfeld schon gesprochen, dass sich so eine Sales-Organisation und auch die Prozesse, die ändern sich natürlich nach Größe.
Ja.
Also jetzt als Beispiel gegen Ende, dann, wobei das ja auch ein relativ kurzer Fallzeitraum war, ne? Also wenn man jetzt bedenkt, 1.1.2017 startet Frank, wir haben Ende 2020 an IBM verkauft, ne? Also es waren jetzt eigentlich nur vier Jahre.
Nicht viel.
Nicht so viel. Aber wir hatten dann am Ende natürlich eine hoch sophisticated Einheit, die nur Analytics gemacht hat, um zu verstehen, welche Dinge sind. Weil gehen wir mal auf Sales Cycle. Wir hatten natürlich völlig, also wir haben am Ende, haben wir die Deals in verschiedene Größenordnungen eingeteilt. Mhm. Ich sag jetzt mal, unser größter Deal war 9 Millionen ACV, 3 Millionen ARR. Ne?
Okay.
Bevor wir verkauft haben. So ein Deal, der dauert im Zweifel 18 Monate. Ja, so.
Genau.
Das waren so die Elefanten-Deals, ne? So, eine Million plus. Dann hast du irgendwie eine Kategorie gehabt, bei uns waren dann zwischen 250.000 und 1 Million. Das war so diese Mid-Range. Mhm. Die waren vielleicht bei 8 bis 12 Monaten. Und dann hatten wir aber auch die, ich sag jetzt mal, 25 bis 250k Deals. Mhm. Da waren wir zum Beispiel im Bereich von 3 bis 4 Monaten Sales Cycle. Ne? So, ich weiß noch, 92 Tage. Ne? Das habe ich im Kopf noch. Und wir haben dann diese Sachen auch ganz unterschiedlich betrachtet. Also wir wussten, wir haben die langlaufenden Deals, die großen, wir haben die mittleren und wir haben die, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, kleinen 25 bis 250k Deals. Und dann haben wir auch geguckt, wie viele brauchen wir aus welcher Kategorie, wie lange dauern die, die haben wir dann unterschiedlich betrachtet. Während wir in Phase 1, wo wir jetzt waren, 1.1.2017, da unterscheidest du nicht.
Ne? Ja.
Der Frank hatte immer, vielleicht ein paar Sachen zu Frank, der hat im Grunde mit das Land and Expand erfunden bei Splunk.
Okay.
Und sein Motto war Sell Something. Ne? Also die Grundidee war, mach irgendeinen Deal mit so einem Enterprise-Kunden, 10.000, 20.000 Dollar, spielt keine Rolle, aber dann hast du einen Fuß in der Tür. So, also Sell Something möglichst schnell, weil dann sind die Hürden gering, 10.000, 20.000. Ich kann gleich mal eine Anekdote, wir saßen mal bei Disney zusammen, erzählen, wie konsequent er das auch gemacht hat. Und dann, wenn du drin bist, dann Upsell. Ne? Möglichst schnell 20, 50, 100 und dann wächst du in den Deal rein. Und das war so ein bisschen seine Philosophie. Das heißt, wir haben am Anfang einfach alles mitgenommen an Deals, was geht, möglichst schnell. Ne? So. Und wie gesagt, ich saß einmal bei Disney in Los Angeles, saßen wir in dem Raum bei ABC News, das ist eine Einheit von Disney. Und der Deal war irgendwie, weiß ich nicht, 50.000. Und in dem Deal kam eben der Verantwortliche und sagte, ja, aber wir haben ja noch eine andere Applikation und dann wären wir so im Bereich 1 Million gewesen. Ne? Und ich wurde schon ganz hibbelig und dachte, geil, 1 Million mit Disney, hatte schon Smilen im Gesicht und hatte Frank gesagt, nee, mache ich nicht. Aber so direkt im Meeting sagt er, nee, wir machen die Millionen, da reden wir jetzt nicht drüber, ich will diesen $50,000-Deal machen. Ne? Und der Sales und ich, wir gucken uns so an, was mit Frank los, ne? Und dann hat er eben danach gesagt, nein, wenn wir jetzt auf den Millionen-Dollar-Deal gehen, dann dauert das weitere 6 Monate, keine Ahnung, was dann passiert, vielleicht haben die einen Budget-Freeze, wir nehmen jetzt die 50.000 mit und dann, wenn das funktioniert, dann arbeiten wir auf den Millionen-Dollar-Deal. Und so war es auch. Ne? Wir haben den $50,000-Deal mitgemacht und sind dann mit Disney weitergewachsen. Ne? Aber er hatte eben starken Fokus auf Land-Deal machen, sell something und dann wachsen. Ne? Das ist ein anderer Ansatz, wie zu sagen, ich gehe auf Elephant Hunting. Ne?
Würdest du sagen, das ist eine sehr spezielle Strategie von Frank gewesen, oder würdest du sagen, das macht auch für frühphasige GründerInnen per se Sinn, das so zu machen? Weil ich vermute auch, gerade wenn du weniger Track Record hast als du vielleicht, Enterprise-Kunden natürlich skeptisch sind, wie sophisticated ist das Produkt, wie lange gibt es die Firma, wie ist da die weitere Entwicklung? Macht ja schon Sinn zu sagen, okay, lass mal starten mit einem kleineren Modul, einem kleineren Projekt, zu einem kleineren ACV, Vertrauen bauen und dann expanden. Würdest du sagen, ist generell eine gute Idee?
Also ich bin ein riesen Fan davon, auch weil ja zu großen Deals auch ein ganz anderer Skillset und auch Maturity deiner Sales-Organisation. Wieder, jetzt sind wir wieder in den Stages, ne? Wenn du große Deals machst, also ich sage jetzt mal 250, 500.000, dann brauchst du auch andere Assets. Ich nenne jetzt mal sowas wie ein BVA, ja, Business Value Assessment. Das heißt, du musst ja dann auch irgendwie, keiner kauft für 1 Million Software, ohne irgendwie genau erklärt zu bekommen, was dein Return of Investment ist, wo die Vorteile sind. Das ist ja auch eine ganz andere Fähigkeit, die du haben musst. Ne? Du brauchst dann vielleicht Leute, die spezialisiert sind, solche BVAs zu bauen. Das ist im Grunde ein Skillset, den du als Startup vielleicht gar nicht hast und auch gar nicht leisten kannst, dir dann, wir reden ja später vielleicht auch über Struktur, was es dann für Einheiten in so einer Sales-Einheit gibt, aber da brauchst du ja ganz andere Leute noch, die in der Lage sind, dann sowas zu unterstützen. Das heißt, ich glaube, am Anfang macht das schon Sinn, sehr hemdsärmlich einfach Deals reinzuholen, ne?
Eine Folgefrage hier vielleicht, weil auch so ein Advice, der immer ein bisschen durch Ökosystemen spukt, ist, okay, Anforderungen gerade von Enterprise-Kunden, die so individuelle Adaption des Produktes bedürfen, nicht machen. Ihr werdet zur Agentur, seid vorsichtig, ja. Wenn ich diese kleineren Deals natürlich machen will, ist es wahrscheinlich vermutlich notwendig. Seid ihr damals sozusagen mit einem Product Light rausgegangen oder habt ihr gesagt, hey, das sind die Anforderungen von einem Disney von XYZ? Und wir versuchen einfach, deren Anforderungen jetzt mit Teilen unseres Produktes zu lösen. Also so Henne-Ei, wie seid ihr vorgegangen?
Aber vielleicht ganz grundsätzlich, ich bin wirklich überhaupt gar kein Fan von Future Selling. Also man sollte immer das verkaufen, was man hat. Und wenn man das nicht verkaufen kann, dann muss man am Produkt arbeiten. Ne? Also ich glaube, dass es ein absolutes Anti-Pattern im SaaS-Business ist, zu viel Customization zu haben oder immer ein Projekt machen zu müssen. Ne? Das halte ich für falsch. Also das haben wir auch nicht gemacht. Was ich schon gemacht habe am Anfang, ich halte das auch im Nachhinein teilweise für einen Fehler, ich habe Dinge versprochen.
Okay.
Ja, also wenn du jetzt einen Kunden hattest, der sagte, weiß ich nicht, ich gebe dir aber einen 300.000 ERA-Deal, wenn ihr, ich sage jetzt mal damals, wir mussten ja Programmiersprachen unterstützen und wir hatten vielleicht am Anfang noch kein .NET. Und der sagt, wir haben aber irgendwie 20% .NET. Du musst, wenn ihr mir versprecht, in den nächsten 6 Monaten .NET zu unterstützen, dann mache ich jetzt den Deal. Dann habe ich sowas auch mal gemacht.
Okay.
Ich halte das im Nachhinein teilweise für falsch, weil du dann natürlich so ein bisschen die Roadmap über Sales setzt und das ist nicht gut für das Produkt. Ja. Aber auf der anderen Seite muss man auch pragmatisch sein. Ich glaube, dass teilweise diese Deals, die wir da am Anfang gemacht haben, uns dann auch geholfen haben, Fundraising zu betreiben, den nächsten, also man ist ja auch sozusagen in diesem Prozess, den muss man ja aus verschiedenen Sichten sehen. Ne? Du kannst noch so gut dein Produkt bauen, wenn du die Deals nicht machst, dann wirst du kein Fundraising betreiben können und dann bringt dir das alles auch nichts. Das heißt, da muss man dann pragmatisch sein. Ne? Also am Anfang, glaube ich, da wird jeder Founder auch mal was versprechen, was er vielleicht später bereut, aber das gehört dazu. Ne? Wenn man dafür dann einen dicken Deal bekommt, also ich würde es vielleicht nicht für 5, 20, $100,000 machen, ja. Mhm. Aber wenn da ein Kunde kommt und sagt, ich gebe dir 300, 500.000 Dollar, dafür müsst ihr dieses Feature bauen, so what, ne? Dann baue ich das halt, ja.
Lass uns einmal über 2017, vielleicht dieses erste Jahr, über die Struktur sprechen, sowohl organisatorisch im Team, Mikko, als auch vielleicht sozusagen vom Prozess. Ich nehme an, du hast es erwähnt, er hat ein paar Leute schon mitgebracht. War das eine klassische SDR-AI-Struktur im Enterprise? Habt ihr gesagt, okay, ist ABM-lastig, ihr müsst eigentlich One Face to the Customer, einer, der den kompletten Account und Prozess ownt. Wie habt ihr das aufgesetzt? Wie schnell ist auch das Team skaliert und wie seid ihr methodisch vorgegangen zu dem Zeitpunkt?
Ja. Also vielleicht erstmal vom Team her, wir hatten keine SDRs am Anfang, also wir haben dann tatsächlich Leute geheiert, die Frühphasen, sage ich mal, AEs sind, also wir haben AEs geheiert, die Enterprise sellen konnten, die aber auch, ich sag mal, in amerikanisch sag mal Hustler sind, ne?
Ja.
Also die auch bereit sind, Pipeline zu entwickeln, die jetzt nicht irgendwie denken, sie kriegen alles vorgesetzt, ne? Sondern Leute, die Hustler sind. Das heißt, wir haben dann im ersten Jahr zwei in den USA, einer hat die Westküste, einer hat die Ostküste abgedeckt und wir hatten zwei in Europa, für Deutschland und dann für Southern Europe. Also wir hatten dann vier Leute, vier AEs, vier SEs, also sozusagen technische Unterstützung für den Sales, weil wir ein sehr technisches Produkt hatten, wo POCs und so gemacht werden mussten. Das heißt, wir hatten im Grunde dann dieses Team und wir hatten dann auch Customer Success direkt aufgebaut. Darf man ja nicht, gerade im Enterprise jetzt nicht unterschätzen, dass wenn man so ein Land and Expand hat vor allen Dingen, du machst einen 50K-Deals und du willst den erweitern, dann brauchst du natürlich auch ein Team, was sozusagen nach dem Sales dafür sorgt, dass das Produkt adoptet wird, dass die Leute trainiert werden, dass Fehler kommuniziert werden ans Produktteam und so weiter. Das heißt, wir hatten dann in dem ersten Jahr 2017 auch, den hat Frank auch mitgebracht, ein Head of Customer Success. Wir haben erste sogenannte TAMs, Technical Account Manager, eingestellt, die dann die Leute betreut haben. Wir haben ein kleines Support-Team aufgebaut. Das war dann im Grunde sozusagen unsere Sales-Struktur, ne? Also ein kleineres Sales-Team, ich glaube im ersten Jahr so vier Leute, mit vier SEs und das Customer Success-Team aufgebaut in 2017. Genau. Und damit sind wir in dem ersten Jahr auf 2,67 Millionen ARR dann gewachsen.
Eine Frage, die ich in dem Zusammenhang immer höre, Mirko, ist so ein bisschen, wer übernimmt Expansion? Ja, also gerade wenn du einen Land Expand machen willst, ist der AE bei euch, hat er übergeben an CS und CS hat das gemacht. War der AE immer als sozusagen Lead-Phase mit dem Kunden auch weiterhin in Kontakt und hat das Upselling auf der Commercial-Seite gemacht, während der Success-Manager die inhaltlichen Themen hat? Nehmen wir uns mal mit, was da eure optimale Struktur war. Das scheint extrem gut zu funktioniert zu haben.
Also wir haben damals, das ist natürlich dann vielleicht von der Provision her nicht optimal, da können wir ja später drüber reden, aber bei uns war es ein ganz einfaches, der Account war einem AE zugeordnet und jedes Business ist ihm für seine Quota und für seinen Erfolg zugesprochen worden. Okay. Also das heißt, es gab keine Übergabe, sondern der AE war, wenn er jetzt den ersten 50.000 Deal gemacht hat, der hatte den Kunden weiterhin in der Verantwortung und konnte auch die Upsells machen, ne? Man muss da ein bisschen aufpassen, wenn wir über Quota und Steuerung reden, dass man natürlich Neugeschäft auch entsprechend provisioniert, vielleicht anders oder zusätzlich zu Bestandsgeschäft, weil ansonsten ist natürlich, wenn ich 5, 6 große Kunden habe, der AE auch nicht mehr so motiviert, Neugeschäft zu machen, wenn er ständig Upsells bei den Bestandskunden machen kann. Ne? Auf der anderen Seite muss man auch sagen, so what?
Ne? Ja, ich mein, aus Gesamtfirmenperspektive egal. Ja.
Du willst mehr ARR machen und ob der jetzt aus Bestandskunden kommt oder nicht, kann dir am Ende auch egal sein. Ne? Aber man muss natürlich die Zukunft im Auge haben, wenn du keine Neukunden gewinnst, dann fehlt dir irgendwann der Upsell in der Zukunft. Das heißt, deswegen musst du schon eine Komponente haben, der den Sale motiviert, auch Neugeschäft zu betreiben. Ne? Also das ist so ein bisschen das Abwägen. Aber wir hatten keine zwei unterschiedlichen Teams. Der AE war auch verantwortlich für den Kunden nach dem ersten initialen Deal.
Sehr spannend. Eine Detailfrage hier, weil das ist echt super, super spannendes Setting. Hat der AE, wenn er eine Vertragsverlängerung gemacht hat, sozusagen dann für die Quota nur den zusätzlichen MRR gewertet bekommen oder auch nochmal den Base-RR, den er aus dem ersten Deal schon drin hatte?
Ne, genau. Also wir haben, die Quota war auf Net New ARR.
Okay.
Mhm. Also sozusagen, wenn du, also sozusagen Churn war auch negativ.
Okay.
Also das heißt, wenn du jetzt einen Kunden hattest, der im letzten Jahr 500.000 ARR und der macht jetzt nur 400.000, dann muss die 100.000 mit was anderem kompensieren. Aber wenn der von 500.000 auf 1 Million gegangen ist, dann hast du 500.000 angerechnet bekommen. Ne? Also Net New ARR war die Quota-Metrik.
Ich frage da jetzt mal direkt im Detail weiter. Wahrscheinlich müssen wir hinten raus eine zweite Folge machen zu den Folgejahren, Mirko. Aber ich glaube, es ist super spannend, weil genau das ja die Detailfragen sind, auch die Leute umtreiben. Ne? Also wie hat dieser CS-Manager und der AI dann wirklich operativ zusammengearbeitet? Weil ich glaube, man spricht mit dem Kunden jetzt nicht andauernd über Upsells, aber man spricht wahrscheinlich mit dem Kunden schon andauernd über operative Themen, Hilfestellungen, Fragen, Aktivierung und so weiter. Also wie kann ich mir dieses Setup ganz konkret im Daily Business vorstellen?
Also wir haben etwas gebaut, da sind heute noch viele begeistert von. Das nannte sich damals das Instana Portal. Aha. Wir haben also ein eigenes Portal gebaut, was sehr viele Metriken des Tools gemessen hat und auf Customer Success Metriken sozusagen übertragen hat. Wir hatten also ein Portal, wo wir pro Kunden sehen konnten, auf wie viel Servern ist er deployed, wie viele User melden sich an, wächst die Userzahl, wächst die Zahl der Server, die übernommen, also sozusagen relevante Metriken, und haben dann auch Trigger gesetzt, die im Sale gesagt hat, hör mal, Kunde XYZ, der wächst gerade stark, der wird in 4 Wochen aus der Lizenz laufen, den kannst du jetzt mal anrufen. Ne? Also wir haben dem sozusagen Tools an die Hand gegeben, um das zu tun. Und gleichzeitig hat er sehr eng mit Customer Success zusammengearbeitet. Also es war wirklich auch eine Teamstruktur. Dafür haben wir auch über Meetings etc. gesorgt. Wir hatten aber auch immer wenn ein Deal abgeschlossen wurde, gab es einen sogenannten Customer Success Plan, 30, 60, 90 Tage, wo klare Milestones und Meetings festgelegt waren. Was will man erreichen in 30 Tagen, 60 Tagen, 90 Tagen? Und da war der AE auch immer mit beteiligt. Okay. Das heißt, bei diesen Meetings hat er natürlich mitbekommen, oh, der rolled out und da ist jetzt ein neues Projekt und die wollen das auch haben. Und da, also klassisches Vertriebsgeschäft eigentlich, ne? Also, aber wir haben das schon formalisiert. Also es gab klare, das hat der Frank auch mitgebracht, diese Methodik, klare Methodik, wann man was wie machen muss, welche Dokumente geliefert werden müssen, welche Meetings es gibt, eben auch wie in der Medic-Methode, was ist mein Champion, Economic Buyer und so weiter, um entsprechend auch mit den Leuten in Kommunikation zu stehen und dafür zu sorgen, dass man wächst. Und wir hatten Kunden, die sind von 20.000 initial auf Millionen gewachsen. Ne? Also der 3-Millionen-Dollar-Deal ist jetzt 8.000 Dollar ERA-Deal gestartet. Also der initiale Deal war 8.000 Dollar und der ist bis auf 3 Millionen ERA gewachsen. Ne? 3-Jahres-Deal, 9 Millionen ACV, ist fast der Funding-Round. Ne?
So wirklich verrückt, ja. Also ja. Beeindruckend. Die Anschlussfrage, die sich mir natürlich stellt, okay, wie war der CS-Manager incentiviert, Mirko? Hatte der auch irgendwie Share of Net New MRR oder hatte der rein qualitative Komponenten, um den Kunden happy zu machen?
Also der war tatsächlich, sind die bei uns nur recht wenig Bonusanteil gehabt, ich glaube 10%. Also okay. 90% waren fix, 10% Bonus, und der war tatsächlich auch auf Wachstum ausgelegt, genau. Also wir haben sozusagen den Erfolg gemessen, dass der Kunde auch wächst.
Aber wahrscheinlich sozusagen von eurem Mindset her eher so als Resultat einer qualitativ guten Arbeit mit den 10%, weniger als der muss jetzt aktiv upsellen, weil dafür war der AI halt die ganze Zeit im Boot und ist auch salesseitig natürlich viel besser aufgestellt, ne?
Wollten wir auch nicht. Wir wollten nicht, dass unser Customer Success Team sollte schon auch von der Art und Weise ein Trusted Advisor sein und so ein bisschen auch den Kunden in die Organisation bringen, ne? Der sollte jetzt nicht nur incentiviert sein auf, also die Grundidee war, wenn das Produkt gut läuft, dann wird man auch mehr kaufen. So, das war die Grundannahme, ne? Also, und deswegen hat der Technical Account Manager oder das Customer Success Team die Aufgabe gehabt, den Kunden glücklich zu machen, die Adaption hochzutreiben, dafür zu sorgen, dass der Kunde seinen Value bekommt. Und dann war unsere Annahme einfach, okay, dann ist der AE ja da. Und wenn das Produkt gut funktioniert, dann bei großen Kunden hilft dann der Champion, zu einem anderen Projekt zu kommen oder Intros zu machen. Das passiert ganz automatisch, ne? Dann.
Expansion und Land and Expand verstanden. Nichtsdestotrotz hast du auch gesagt, klar, um langfristig zu wachsen, brauchen wir vorne Neugeschäft. Die AEs waren Hustler, die haben wahrscheinlich irgendwie viel Outbound gemacht, aber vielleicht einmal noch holistisch drauf geguckt, ein bisschen Schritt zurück. Was für Motions hattet ihr denn vorne für Neukundenakquise? Was habt ihr denn konkret gemacht im Enterprise-Bereich, um wirklich neue Kunden in den Funnel zu bekommen?
Wir haben natürlich einen Mix an vielen Dingen gemacht, ne? Oder also ich sage jetzt mal, wir hatten einen Split, vielleicht noch wichtig als Metrik. Wir hatten einen 60-40-Split. 60% der Pipeline wurde durch Marketing generiert, 40% der Pipeline durch den AE selber.
Ne, wir Outbound wahrscheinlich, klassisch. Ne?
Outbound, klassisch, genau. Outbound, Netzwerk, wie auch immer. Ja. Aber 60% musste über Marketing kommen. Okay. Und im Marketing hatten wir verschiedenste Kanäle von, ich sag mal, wir haben, ich glaube, im letzten Jahr vor dem Verkauf 52 Messen gemacht.
Okay.
Im Jahr. Ne? Ja. Veranstaltungen, das könnte auch mal ein Meetup oder so sein. Ne? Aber wir waren auf 50 Messen und Meetups. Wir hatten also ein Team, das hat nur Messen und Meetups gemacht. Wir hatten ganz klassisch SEO-Content-Strategie, White Paper, Webinare. Wir haben aber natürlich auch Leads eingekauft, wie man das kennt. Ne? Dann Nurturing gemacht, also klassisch auch Sequenzen gefahren, die auch Marketing gesteuert waren. Outreach haben wir damals benutzt. Ne? Es gibt ja auch Salesloft, heute ganz viel AI-getriebenes, aber das sind einfach so Tools, die eben helfen, Outreach-Kampagnen zu fahren. Also das ganze Spektrum, um den Funnel zu füllen über Marketing und Sales, wie gesagt, outbound, erst selber und dann, ich denke so im Bereich 2018, haben wir dann auch ein SDR-Team aufgebaut, damals in Texas, wie das manchmal so ist. In den USA sucht man dann die Bereiche, wo man die Leute eben hat und wir waren dann in Texas und haben dort ein Inside-Team aufgebaut, was eben dann nochmal dediziert für Outbound Pipeline Generation zuständig war und das gemacht hat. Und wir hatten ein Pendant in Europa, das verteilter war. Ja, maßgeblich in Spanien.
Ja. Super, super spannende Informationen, möglich der 60-40 Split. Würdest du sagen, dass diese Marketingaktivitäten auch wichtig waren für so Mid of the Funnel, also dass Vertrauen gebildet wird, dass die Leute educated waren, dass wenn dann wirklich mal ein Kontakt über Sales zustande kommt, dass da schon gewisse Touchpoints vorher gab im Enterprise-Bereich? Also wie wichtig war dieses Marketing-Game für euch damals?
Sehr wichtig, ne? Es ging ja um Knowledge Leadership. Es war ja auch ein relativ neues Thema. Wir wollten uns positionieren. Also es war schon ein sehr wichtiges Thema, ne? Wir hatten auch, da kann man ja wieder im Enterprise dann mehrere Dinge, ne? Wir hatten ja Product Marketing, was eben auch zuständig war, bestimmte Assets für Sales zu bauen, ne? First Meeting Decks, bestimmte Dinge, die man versendet, Competitive Analysis, ne? Ganz wichtig, ne? Wir hatten solche, wie man sie dann nennt, irgendwie Kill Sheets oder so, ne? Was machst du, wenn der und der Competitor kommt, wenn der Competitor kommt, was sind Schwächen, wie gehe ich damit vor? Das hat bei uns auch Marketing erstellt, ne? Das war eben dann Product Marketing, die dann aber auch Texte für die Webseite erstellt haben und so weiter. Und wir haben dann natürlich auch, als die Sales-Organisation gewachsen ist, das ganze Thema Sales-Enablement aufgebaut, was ja auch dann sehr eng mit Product-Marketing zusammenarbeitet. Ne? Sales-Enablement hatte dann so 30, 60, 90 Tagespläne fürs Onboarding von neuen Sales. Ne? Weil wenn du jetzt wächst, ich weiß nicht mehr, wie viele Leute wir zum Zeitpunkt des Verkaufs hatten, aber ich denke schon, dass wir 30, 40 AEs hatten dann. Okay. Und weil wir uns ja jedes Jahr verdoppeln mussten, hast du dann auch 30, 40 neue pro Jahr einstellen müssen. Und wenn du, ich sag mal, der Ramp-up roundabout 12 Monate, ne?
Ah, okay, krass.
Und wenn du, um auf 100% Quota zu kommen, ne? Und wenn du jetzt ein Sales Enablement Team hast und du schaffst es dort 2 Monate oder so rauszuholen, do the math, ne? Ich meine, wenn du 30 Leute hast, ein AE damals hat 250.000 im Jahr gekostet. Wenn du 2 Monate schneller bist, mal 30, ne, du sparst Millionen, wenn du in der Lage bist, Leute besser und effektiver onzuboarden und produktiv zu machen oder erfolgreich zu machen. Das ist, dann brauchst du Teams im Marketing, im Sales, die nichts anderes machen als Unterlagen erstellen, Trainingsmaterial erstellen, Competitive Analysis erstellen, die ganzen Tools. Ne? Wir haben damals auch, heute ist das, glaube ich, ja fast Standard Gong.io oder so, ne? Dass du jeden Call analysierst, retrospektivisch, guckst, was läuft nicht. Also es ist auch schon dann ein Daten- und Sales-Enablement-Game. Ne?
Ja. Ich habe gesehen, Marco, neben Product Marketing macht ihr aktuell für Dashiro auch sehr viel, ich sag mal, Content-Play oder Marketing über dich als Personal Brand. War das damals auch schon der Fall als unterstützendes Instrument oder ist das das, was ihr jetzt für das aktuelle Venture irgendwie neu dazugenommen habt und einfach mal ausprobiert?
Das ist neu und ist einfach mal ausprobieren. Also ich habe das nie irgendwie forciert und wir haben damals der Marcel, der auch bei uns so für Growth, für alles Sales und Marketing zuständig ist und ich, wir haben dann mal gesagt, wir probieren jetzt mal alles aus, ne, von TikTok. Wir haben TikTok-Videos gedreht, YouTube-Videos, Podcast, LinkedIn und wollten einfach mal verstehen, wie funktionieren die Algorithmen, welcher Content funktioniert, wie kann man damit tatsächlich auch Traffic generieren und Leute zum Sign-up bekommen. Also wir haben einfach alles ausprobiert. Ne? Ja. Also das folgte auch keiner großen Strategie, sondern war einfach viel bringt viel, ne? So nach dem Motto. Und wir wollten es einfach auch mal testen. Ne? Ich wollte es auch verstehen. Weil sowas haben wir dann bei Instana tatsächlich gar nicht gemacht. Wir waren eher enterprisey, ne? Ja. Account-based Marketing, ganz gezielt gesagt, die 100 Accounts wollen wir angehen und dann haben wir die ganz gezielt bespielt, ne? Aber wir haben nicht diese Shotgun, wir spreaden jetzt mal irgendeine News in die Community oder so gemacht, das haben wir gar nicht gemacht, ne? Wir haben keinen einzigen Euro für Suchmaschinen-Marketing oder so ausgegeben bei Instana.
Mirko, das macht mir einen Riesenspaß, mit dir zu sprechen. Jetzt sind wir irgendwie gefühlt Ende 2017 und haben schon in Summe eine Stunde hier voll. Ich würde dich einladen oder dich fragen, ob du Lust hast, das Gespräch vielleicht an einem anderen Zeitpunkt für den zweiten Teil nochmal fortzusetzen, wo wir 2018, 19 und 20 machen. Gerne. Ich glaube, es ist super, super wertvoll für alle ZuhörerInnen, die dir hier folgen. Und die Insights sind, glaube ich, also fürs tägliche Doing extrem hilfreich. Daher, wenn du Lust hast und Zeit hast in den nächsten Wochen, vielleicht machen wir eine zweite Episode und releasen die dann zusammen in 2 Wochen nacheinander.
Ja, machen wir sehr gerne, sehr gerne.
Was ich dennoch von dir brauche, dann bist du, glaube ich, der erste Gast, der auch 2 Tipps abgeben darf hier im Podcast. Einen jetzt, einen in der 2. Folge, ist ein Restaurant-Tipp in Solingen, wenn ich es richtig gesehen habe. Wir versuchen immer für unsere Artisten auf der Website auch alle Tipps verfügbar, gute kulinarische Tipps zu geben. Kann vom Burger Place bis zum Sternerestaurant alles sein. Gerne ein Tipp für Solingen von dir.
Ja, gebe ich natürlich mein Restaurant, das Marku Restaurant. Marku steht für Geschmack ist Finnisch, weil unser Koch halber Finne ist. Und es ist ein sehr gut gekochtes Essen, sehr, sehr gute Weinkarte, Sommelier des Jahres geworden, der Sebastian Borthäuser. Also wir haben hunderte Weinpositionen. Sehr gutes Essen, sehr schöne Location in einem alten Fabrikgewände umgebaut. Also kann ich nur mal empfehlen, vorbeizukommen. Und das nicht zu Großstadtpreisen, sondern zu Solinger Preisen. Also kann ich empfehlen, vorbeizukommen und vielleicht auch gleich zu verbinden mit, wir haben ja einen Coworking Space mit vielen Startups, sich auszutauschen, Vortrag zu halten oder auf mich zuzukommen. Für ein Community Event bin ich immer zu haben.
Das ist eine super Einladung, ganz, ganz herzlichen Dank. Vielleicht eine abschließende Frage ist, was für Küche ist es? Ist es Finnish-influenced deutsche Küche oder was ist das Konzept, was ihr da fahrt?
Es ist wirklich unterschiedlich. Okay. Ja? Aber ich würde sagen, eine moderne Fusion-Küche aus verschiedenen Richtungen. Ne? Weil er auch halber Österreicher ist, gibt es auch mal ein gutes Wiener Schnitzel. Aber es gibt eigentlich alles auch asiatisch angehaucht teilweise.
Mirko, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Energie, für deine Zeit. Ich freue mich auf Part 2 und wünsche dir eine erfolgreiche Restwoche. Hat mir großen Spaß gemacht und wir führen das Gespräch zeitnah fort.
Sehr gerne. Danke auch für die Einladung.
Ciao, mach's gut.
Ciao.
Ja, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören und toll, dass ihr dabei wart. Wie ihr gemerkt habt, ist längst nicht genug Zeit gewesen für alle Insights von Mirko. Deswegen machen wir in dieser Woche direkt weiter am kommenden Freitag. Dann gibt's den 2. Teil des super interessanten Gesprächs mit Mirko. Ich freue mich jetzt schon drauf und kann euch sagen, es warten wirklich spannende Themen, spannende Insights und viele, viele Learnings von Mirko auf euch. Bis dahin noch ein Hinweis auf den diesjährigen Artist Summit. Findet statt am 9. Oktober eingebettet in die gesamte Berlin SaaS Week. Und ich würde sagen, wir haben wahrscheinlich das beste Lineup aller Zeiten für euch zusammengestellt. Welche Themen stehen im Fokus? Natürlich erfolgreiche Go-to-Market-Strategien in 2025. Wir werden viel sprechen über unterschiedliche und die richtigen Finanzierungsformen für jede Art von Company und schauen uns natürlich an, welche Rolle spielt AI im Go-to-Market und in allen organisatorischen Einheiten. Wer ist dabei? André Christ, der Founder von DinaX, verkauft an SAP. Wir haben Charlotte Rother im Lineup, die Founderin von DoInstruct von Creandum und das unterstützt. Gero Decker wird dabei sein, wahrscheinlich der Go-to-Market-Leader in DACH. Mittlerweile auch an SAP verkauft. Viktoria Rubel, die CPO von Pipedrive, wird uns spannende Insights geben. Jan Oberhauser, der Founder von N8N, von Sequoia gebackt und aktuell gerade eine 55 Millionen Euro Series B Finanzierungsrunde gemacht. Und natürlich auch Mirko wird am Start sein, wenn ihr Lust habt, mit ihm mal persönlich zu sprechen und euch auszutauschen und mal die Tipps direkt hands-on von ihm abzuholen. Dann müsst ihr dabei sein. Es wird auch dieses Jahr nur 500 Tickets geben. Wie ihr wisst, jedes Jahr war der Artist Summit komplett ausverkauft. Wir behalten das Format bei Es bleibt klein, es bleibt kuratiert und hochrelevant. Ihr werdet nur als Founder oder C-Level Executive dabei sein können. Daher holt euch euer Ticket. Ich freue mich auf euch in Berlin und vor allem auf ein Wiederhören am Freitag. Bis dahin, der Julius. Ciao, ciao.